In unserer aktuellen Folge geht es um Gesangsunterricht für Vögel, Starthilfe für die Kultur
und um sehr, sehr viele Regenbogen. Los geht's.
Erzähl mir was Gutes. Der Podcast mit Susan Link und Markus Bach.
Herzlich willkommen zu einem kleinen Jubiläum, wie wir gerade schon gesagt haben. Eine Folge 20 von Erzähl mir was Gutes mit dem ganz wunderbaren Autoren, Comedian, Menschen, Mann, ja, ich glaube, ich habe alles. Markus Barth.
Mehr fällt mir auch nicht ein. Und bei mir am Ohr ist natürlich die Moderatorin, Journalistin und nicht so erprobte Warterin, Susan Link.
Nein, warten ist in der Tat gar nichts für mich. Habe ich dir eigentlich schon gesagt, wie toll ich das finde, dass du so ein wahnsinnig pünktlicher Mensch bist? Wir haben ja letzte Woche hier im Podcast über das Warten gesprochen. Das ist ja gar nichts für mich und ich bin selbst eine ganz schreckliche, pünktliche Person. Ich bin immer schon da. Und du bist auch so super zuverlässig. Das habe ich dir noch gar nicht gestanden, wie toll ich das finde.
Nee, ich bin aber auch, ich muss auch wirklich zugeben, da bin ich auch echt empfindlich. Also ich finde alles so bis 10 Minuten finde ich okay, aber wenn jemand irgendwie 20 Minuten zu spät kommt und dann noch nicht mal irgendwie was sagt, da werde ich echt, da werde ich unleidlich.
Das ist ja so dieses mein Tanzbereich und deiner, genau. Ja, man geht so in den Zeitbereich des anderen rein, ne?
Aber ich habe da mal Recherchen drüber gelesen, es gibt wirklich Studien dazu und die Theorie dahinter ist, dass das Menschen sind, die den großen Auftritt mögen. Es ist tatsächlich so, dass Leute, die so radikal zu spät kommen, einfach gerne ein bisschen mehr Beachtung haben möchten, weil ist klar, ne, wenn alle anderen schon da sind, Tür geht auf, tada, Auftritt, der zu spät komme, dann stehst du natürlich sofort im Mittelpunkt. Also eigentlich müsste ich natürlich zu spät kommen, weil Künstler, du weißt, wir sind alle egozentrige Arschgeigen. Ja.
Aber wir sind damit natürlich schon voll in der letzten Folge. Ja, wir haben nämlich unter anderem darüber geredet, dass ich einfach nur gut abgedunkelt werden muss und ein bisschen Musik brauche, dann kann ich viel leichter warten und du hast auch noch was.
Ich habe auch noch was und zwar natürlich, wir müssen nochmal aufs Thema Meisen zurückkommen. Die Folge hat ja den wunderschönen Titel Chilp Chölp Tirili und es hat sich mittlerweile wohl in unserer Hörerschaft rumgesprochen, dass ich ein großer Meisenfreund bin und jetzt hat mir zum Beispiel die Erlöserkirche aus Seckenheim bei Mannheim oder wie wir Kurpfälzer sagen, Seckene. Kenne ich da ja aus.
Ja, natürlich.
Die hat mir jetzt Videos geschickt, weil die haben wohl einen Meisennistkasten an ihrer Kirche und haben da eine kleine Videokamera drin installiert. Das kann man bei Instagram nachgucken, einfach mal Erlöserkirche Seckenheim eingeben und da kann man die neuesten Videos aus dem Meisenkasten holen. Muss ich sagen, habe mich sehr gefreut, habe mich sehr fasziniert auch. Ich könnte da jeden Tag drauf gucken. Und nochmal Thema Meisen. Uns hat der Gregor per Mail geschrieben, ihr wisst, mail@erzählmirwasgutes, geht immer. Und auch zum Thema Meisen, weil es gibt nämlich, wir haben ja nur festgestellt, dass Meisen einen eigenen Wortschatz und eigene Syntax haben, aber jetzt hatten wir auch noch festgestellt, durch diese Studie, die mir der Gregor geschickt hat, dass die nicht nur einen eigenen Wortschatz haben, sondern dass sie auch noch Dialekte haben. Es ist so, tatsächlich, es ist zum Beispiel so, dass Vögel, die auf demselben Berg leben, also Meisen, die auf demselben Berg leben, in unterschiedlicher Höhe singen unterschiedlich, je nachdem, wie hoch sie wohnen. Also das ist, also ich meine, das kann man ja eigentlich auch wieder, das ist doch unfassbar. Das kann man jetzt auch wieder nur, ich muss das jetzt schon wieder mal übersetzen. Also zum Beispiel die Flachlandmeise würde dann halt Chilp Chölp sagen und die Meise aus den Bergen würde dann wahrscheinlich sagen Chilp Titu Chölp, so in etwa. So, das wäre dann der
Meisen. Also die singen nicht höher, weil sie höher wohnen, also nicht stimmlich höher, sondern nur anders. Okay, ich dachte, es wird immer höher nach oben.
Echten Dialekt. Nee, genau, ganz oben bei 2000 Meter ist da nur noch ultrahochfrequent.
Nur noch ein Fiepsen zu hören.
Genau. Also ganz herzlichen Dank für euer Feedback. Es hat wieder großen Spaß gemacht und wir freuen uns schon auf euer Feedback diesmal und sind gespannt, was da kommt. Aber jetzt bin ich natürlich erstmal gespannt, was Susan Link denn für tolle Geschichten mitgebracht hat. Magst du loslegen, Susan?
Ich fange an und wenn du schon wieder im Meisenfahrwasser unterwegs bist, will ich dich doch gleich mit weiteren Singvögeln beglücken. Bitteschön. Und zwar mit Gesangsunterricht für Singvögeln. Und den musst auch nicht du übernehmen. Das ist die gute Nachricht, Markus. Es gibt tatsächlich jetzt Unterricht. Australische Forscher haben das gemacht für Warzenhonigfresser. Das sind Singvögel. Wer kennt sie nicht? Und diese Vogelart ist vom Aussterben bedroht. Es gibt also nur noch wenige hundert. Und in Australien werden sie deshalb nachgezüchtet und ausgewildert. Aber wie das immer so ist, wir hatten ja schon diverse Tiere, die dann ausgewildert werden und das auch erst nochmal lernen müssen und so weiter, gibt es da eben auch einen Haken. Das Forschungsteam hat nämlich untersucht, die Überlebenschancen in Freiheit erhöhen sich, wenn sie etwas von erwachsenen Artgenossen hören, also wenn sie die singen hören. Ja. Und das kann man natürlich jetzt nicht selber machen als Forscher. Ich meine, gut, du, klar, Markus, du könntest natürlich längst natürlich wie eine Meise singen, aber
das Warzenhonigfresserlied ist mir in Fleisch und Blut übergegangen, wenn du mich fragst.
Sie haben also angefangen, diese erwachsenen Artgenossen aufzunehmen und es dann den Jungen vorzuspielen. Das Problem in der Natur ist nämlich, wenn du die auswilderst, dass diese Warzenhonigfresser-Männchen, die kleinen Jungen, die haben keine Vorbilder, wie sie Lieder singen sollen und gucken sich dann den Gesang anderer Vogelarten ab. Und das macht sie wahnsinnig unattraktiv für ihre eigenen Weibchen, weil die werden dann überhaupt nicht mehr erkannt, weil die wissen ja, wie eigentlich der Gesang zu sein hat. Also die singen dann quasi falsch und damit ist quasi der Bruch drin. In der Brutzeit haben die eben dann nicht die richtige Partnerin gefunden und dann nützt das ganze Auswildern nichts. Die sterben dann einfach weiterhin aus und dieses Gesangstraining, also die bekommen jetzt immer schön die anderen Erwachsenen vorgespielt, hat sich das schon viel deutlich verbessert und das Warzenhonigfresserchen kann sich also jetzt wieder besser vermehren, wenn es denn auch das richtige Lied singt. Du merkst also, wie wichtig das ist.
Also jetzt muss ich dann doch mal kurz nachhaken. Ich habe mal eine, ganz wichtige Frage.
Ein paar Fragen.
Was können Vögel eigentlich? Hattest du nicht kürzlich noch dieses Survival-Training für Enten oder irgendwie
die,
sowas
die Fische
im Gepäck? Was war das?
Die Fische
ach,
waren
das. Ach, das war für Fische.
Genau.
Ah, okay, alles klar, das waren Fische. Okay, gut, ich hab erst gedacht, ich dachte, das waren Enten. Weil ich dachte, was muss man denen denn noch alles beibringen? Wie sie singen, wie sie sich verstecken. Aber nein, es war die Fische natürlich. Okay, gut, dann nehme ich alles zurück. Vögel können alles. Aber jetzt stell dir mal vor, so ein Warzenhonigfresser, der wird also ausgewildert und dann sieht der, keine Ahnung, erstmal eine Amsel und dann singt er genauso und dann kommt aber das Warzenhonigfresser-Weibchen nicht zu ihm und deswegen
richtig
muss er das lernen. Okay, alles
klar. Und du weißt ja, dass sie das ja machen, ne? Es gibt ja diese Großstadtvögel, die Handymelodien pfeifen und diesen
genau
ganzen
genau das wollte ich gerade sagen. Ja. Es gibt diese irgendwelche Singvögel, die Handymelodien nachahmen,
ja,
weil sie es halt ständig hören irgendwie. Ich glaube,
genau,
die machen das, um uns zu verarschen. Ich glaube wirklich, so ein Buchfink, der setzt sich im Café über dich und pfeift deinen Handy-Klingelton nach und wenn du dann rangehst, lacht er sich, glaube ich, scheckig.
Hat kein Weibchen kennengelernt, aber Spaß gehabt im Leben, weißt du, nach der Aktion.
Das ist Klingelmännchen für Buchfinken oder halt Warzenhonigfresser.
Aber ist das nicht, ich finde das so spannend, dass man, dass inzwischen so viele Tiere, und ich meine, das ist ja immer wieder das Thema Aussterben, dass so viele Tiere wirklich betreut werden müssen, dass sie überhaupt in der Natur wieder zurechtkommen. Das ist doch heftig.
Betreutes Überleben. Ja gut, wer hat es verbockt? Der Mensch natürlich.
Ja eben.
Theoretisch, die kämen ja ohne uns eigentlich bestens klar,
ja,
aber wir sind halt da, das ist das Problem.
Das, genau, um da mal ein Fazit zu ziehen. Du bist dran, Markus, erzähl mir was Gutes.
Ich, sehr gerne, ich muss natürlich so ein bisschen auf das Thema der Woche
unbedingt
hinkommen, weil, ja, also ich hab lange überlegt, aber ich muss unbedingt drüber reden. Und zwar, ich nenne es mal den UEFA-Skandal. Heute Abend ist Deutschland Spiel gegen Ungarn. So, bei der EM. Weiß ich natürlich. Du weißt ja, Fußball und ich, wir sind so.
Das ihr seid, also, natürlich. Du hast das Trikot schon seit gestern an, genau.
So, und jetzt ist ja die Sache, in Ungarn wurde kürzlich ein extrem homophobes und transphobes Gesetz verabschiedet, das sogenannte Homopropaganda verbieten soll. Also man soll nicht mehr darüber informieren dürfen als Lehrer, dass es Homosexualität und Transsexualität gibt und dass das was Normales ist. Und in der Werbung zum Beispiel dürfen keine Schwulen und Lesben mehr gezeigt werden. Es sei denn, Fun Fact an der Seite übrigens, es sei denn, man macht sich über sie lustig. Dann wäre das möglich.
Nein.
Aber sie dürfen doch tatsächlich, sie dürfen nur nicht in einem positiven Kontext gezeigt werden. Alles andere ist erlaubt. So, also das ist wirklich, es ist ein fürchterliches Gesetz und es wird alles noch viel schlimmer, weil Orban um dieses Gesetz durchzubringen, weil das in Ungarn nämlich auch nicht so ganz unumstritten war, hat er das noch an ein Gesetz für härtere Strafen gegen Pädophilie gekoppelt, weil da war die Zustimmung groß und das ist alles ganz entsetzlich und fürchterlich und er kriminalisiert damit natürlich Millionen Menschen in seinem eigenen Land. Also ich meine, wir reden ja hier nicht um unsere Befindlichkeiten, sondern wir reden wirklich über die Menschen in Ungarn tatsächlich. So, alles schrecklich und jetzt hatte man die Idee bei dem Spiel heute Abend gegen Ungarn ein Zeichen zu setzen und die Allianz Arena in München in Regenbogenfarben leuchten zu lassen. Das hat die UEFA verboten und das war ein Fehler.
Ich muss sagen, oder das Beste, was uns allen, die absolut. Wir Regenbogenfarbenfans sind, passieren konnte.
Absolut. Also wirklich ein größeres Eigentor hätte sich die UEFA nicht schießen können, muss man echt mal sagen. Und ich bin wirklich in den letzten Tagen, ich war sehr nah am Wasser gebaut. Ich gebe es offen zu, weil was da entstanden ist, kann man also eigentlich nur einen Pride Storm nennen. Also kein Shitstorm, sondern ein Pride Storm. Die es wirklich unter jedem Posting der UEFA werden mittlerweile fast ausschließlich Regenbogen gepostet. Die UEFA hatte einen Tweet abgesetzt, in welchem Stadion würdet ihr gerne mal spielen? Und dann haben wirklich, mehrere hundert Leute haben die in Regenbogenfarben erleuchtete Allianz Arena darunter gepostet. Der Münchner Stadtrat hat sich ja dafür ausgesprochen und der Oberbürgermeister, wie heißt er in München? Dieter Reiter heißt er, hat also auch nochmal gesagt, er findet es absolut beschämend, dass die UEFA das abgelehnt hat. Die Deutsche Bahn hat ein Bild von einem regenbogenfarbenen Zug gepostet. Es werden heute Abend sowohl die Stadien in Köln, in Berlin als auch in Frankfurt und ich glaube noch fünf weitere Stadien werden in Regenbogenfarben leuchten. Es ist so ein absolutes, eine Mega-Welle an Solidarität. Ich kriege Gänsehaut, wenn ich davon jetzt gerade erzähle. Die Reklam-Bibliothek, also der Reklam-Verlag, hat heute noch ein Bild gepostet von ihren kleinen Heftchen, die es ja mittlerweile in allen Farben gibt und haben drunter geschrieben, heute ein guter Tag, die Regenbogenfarben der Universalbibliothek von Reklam nochmal zu posten mit Gruß an die UEFA. Also es ist unfassbar, was da gerade im Netz abgeht. Und du weißt, ich schimpfe oft auf Twitter und überhaupt auf die sozialen Medien. Aber jetzt gerade in den letzten Tagen muss ich sagen, das hat so gut getan, mal diese ganze Unterstützung zu sehen und zu sehen, wie viele Leute sagen, nee, irgendwann ist auch mal Schluss. Wir bekunden unsere Solidarität und wir stehen bei euch. Das, also dafür wirklich auch von dieser Stelle mal ein dickes, dickes Dankeschön. Ich bin echt gerührt. So.
Also ich muss dazu sagen, ich habe auch gestern gewagt, mein Profilbild zu ändern.
Ja.
Und müssen wir jetzt nicht verheimlichen hier, es gab auch Reaktionen, die nochmal deutlich gemacht haben, warum wir alle da aufstehen sollten. Und ich muss aber auch sagen, ich finde es wirklich beeindruckend, wer jetzt alles sagt, nee, genau das, was du gesagt hast, jetzt ist mal Schluss. Jetzt wird auch mal hier wirklich Flagge gezeigt, im wahrsten Sinne des Wortes, und zwar die ganz bunte. Und ich bin sehr gespannt, was heute Abend im Stadion passieren wird. Es werden ja sehr viele Fahnen wohl vor dem Stadion verteilt. Und ich hoffe, dass wirklich viele Menschen mitmachen und das nochmal deutlich sagen, weil es geht ja wirklich nicht nur darum zu sagen, man ist gegen diese homophoben Gesetze in Ungarn, sondern hallo, wir sind im Pride-Monat. Es wäre eigentlich an der UEFA gewesen, eigene Zeichen auch mal zu setzen dafür.
Ja.
Sondern einfach zu sagen, so, wo warst du, als es um Toleranz und Vielfalt ging? Und so viele Menschen haben gesagt, ich war da.
Ja.
Ich habe meine Fahne rausgeholt und das finde ich auch ganz und gar großartig und finde das super. Und das war für mich jetzt schon das schönste Eigentor der EM, muss ich sagen.
Ich bin wirklich gespannt und ich meine, ich habe das auch extra nochmal bei Facebook und bei Twitter geschrieben, weil was man wirklich betonen muss und was allen klar sein muss, es geht hier nicht darum, irgendwie gegen Ungarn zu wettern oder gegen die ungarische Bevölkerung oder gegen die ungarischen Spieler. Absolut nicht. Das ist absolut nicht der Sinn. Es ist wirklich ein Zeichen gegen die homophoben Gesetze, die Herr Orban da verabschiedet hat. Es ist ein Zeichen für Solidarität und für Vielfalt. Und auch dieses, was ja dann gerne kommt, ja, aber Fußball darf nicht politisch sein. Tut mir leid, das ist Bullshit. Weil mir wurde schon so oft erzählt, dass es ganz wichtig ist, dass ja auch Fußballturniere irgendwie in Ländern stattfinden, wo es mit den Menschenrechten nicht so doll aussieht. Und da denke ich mir, und jetzt auf einmal irgendwie darf Fußball nicht politisch sein. Also da stimmt irgendwas nicht zusammen. Und ich muss es nochmal sagen, ich glaube, viele Leute, ich sage jetzt mal, heterosexuelle Leute können sich das gar nicht so sehr vorstellen, was das bedeutet, wenn man so eine Welle der Solidarität bekommt. Ich sag's auch ganz offen, also bei mir ist es, ich meine, man kann auch sagen, ja, was ist denn so ein Regenbogen irgendwie? Was soll das denn? Kann doch jeder aufhängen. Aber das ist, es ist einfach ein Zeichen. Und ich kann voller Überzeugung sagen, dass ich zum Beispiel in einer Kneipe, wo eine Regenbogenfahne hängt, stehe ich entspannter, sage ich ganz ehrlich, weil man einfach, das können viele halt nicht nachvollziehen, aber viele Schwule und Lesben, viele Transsexuelle kennen dieses Gefühl, dass du da stehst und dir eigentlich ständig überlegst, kann ich jetzt gerade so sein, wie ich bin eigentlich? Kann ich jetzt gerade meinen Mann umarmen? Kann ich meiner Frau einen Kuss geben und so weiter? Und wenn
das
du einfach,
immer im kompletten Alltag, das muss man ja dazu sagen, nicht ja, nur das, in so einer Kneipe. Das ist immer diese Überlegung. Und ja, ich habe nur durch das Posten dieser Flagge ist mir auch so viel entgegengeweht, wo ich dachte, Wahnsinn, was man da aushalten muss auch.
Ja.
Und dann habe ich gedacht, und noch am liebsten hätte ich sie noch dicker gemacht, diese Fahne, um es nochmal deutlich zu machen. Nein, und ich stehe an der Seite all meiner Freunde, ja, meiner Bekannten und aller Menschen, denen das Recht verwehrt wird, einfach ihr Leben zu leben, wie sie es eben von der Natur aus tun und nicht, weil es irgendjemand bestimmt, wie es zu sein ja hat.
Genau.
Und also ganz groß nach vorne damit.
Das tut wahnsinnig gut und ich muss ehrlich sagen, das hat mir in den letzten Tagen wirklich extrem gut getan. Da wollte ich mal Danke sagen für alle, die sich beteiligt haben.
An dieser Stelle erzähl mir was Buntes.
Ja, genau. Aber du bist dran. Du hast ja bestimmt auch noch eine schöne Nachricht.
Ja, ich habe, wenn wir schon dabei sind, nochmal einen Ausdruck einer Sache zu geben oder auch mal eine Botschaft zu senden, ist mir in dieser Woche eine Nachricht begegnet, die kommt aus den USA und ich glaube, er wird nicht der Einzige auf der Welt gewesen sein, der es gemacht hat, aber ein besonders fleißiger, nämlich der Direktor einer Highschool in Florida und der hat zum Abschlussjahrgang in diesem Jahr allen seinen Absolventinnen und Absolventen einen Brief geschrieben. Das ist also, um die Zahl mal hervorzuheben, es waren 459 Briefe.
Ah, Moment, also und jeder hat einen eigenen gekriegt, oder?
Jeder hat also einen eigenen bekommen.
Okay.
Und er hat sich wirklich hingesetzt und hat jetzt die letzten Monate eben aus der Situation heraus, dass Corona bedingt einfach so viel für diese jungen Menschen schlecht gelaufen ist, schwierig gelaufen ist. Wir haben das ja, kennen das ja auch in Deutschland.
Ja.
Die Abiturienten, ich meine, was für Jahrgänge, da freust du dich jahrelang drauf, dass die Schule zu Ende geht und du eine geile ja Party hast und in einen neuen Lebensabschnitt entlassen wirst und alles ist anders. Und er hat sich einfach gedacht, ich möchte diesen jungen Menschen was mit auf den Weg geben. Er hat gesagt, ich wollte die Schüler ermutigen und ich wollte sie wirklich gut die nächste Reise antreten lassen. Er hat also ja 459 Briefe geschrieben. Dafür hat er recherchiert, alte Geschichten rausgesucht und nochmal Fotos und hat gesagt, hey, das Tolle ist an dieser Sache, ich hatte auch noch was davon, weil ich habe jeden einzelnen Schüler, bevor ich ihn jetzt entlasse, nochmal ein bisschen besser kennengelernt.
Ja.
Und das finde ich einfach eine so großartige Geste und einfach so super persönlich und was für ein Aufwand. Ich meine, jeder von uns weiß, wer schreibt schon noch Briefe und absolut, man kennt ja auch nicht jeden haargenau und man will trotzdem was Persönliches schreiben und das 459 Mal, also ganz großen Respekt an diesen Lehrer. Wie gesagt, ich glaube auch, dass viele Lehrer sich hier in Deutschland, das ist jetzt für mich einfach nur mal symbolisch für viele, die auch in dieser Zeit echt viel gegeben haben jetzt für ihre Schüler, ja, da auch nochmal Danke zu sagen, weil es war dieses Bashing, ne, es ist immer einfach ja zu sagen, oh Gott, das hat sich keine Mühe gegeben jetzt in dieser Distanzzeit auch und so weiter, aber da gibt es viele, die viel von sich gegeben haben und der hat auf jeden Fall mal richtig einen rausgehauen.
Also da habe ich jetzt echt einen riesen Respekt vor. Wir hatten ja schon mal das Thema Briefe schreiben insgesamt ja, und nachdem ich das erwähnt hatte hier im Podcast, hat mir mein Papa einen Brief geschrieben,
ach,
auch wirklich zum ersten Mal seit 20 Jahren und eine gute Freundin von mir hat mir einen Brief geschrieben und ich habe mich mega gefreut, aber ich habe da natürlich auch gemerkt, okay, du musst jetzt auch zurückschreiben und habe das dann auch gemacht und weißt du, was mir passiert ist? Nach einer halben Seite hat mir die Hand wehgetan.
Ja,
weil
es
einfach
ist
nicht mehr
so
gewöhnt ist.
Man kennt es gar nicht
unglaublich
mehr.
Ja. Nee, man kennt es gar nicht mehr. Und dann aber einfach auch noch diese persönliche Note reinzubringen, finde ich von diesem Schulrektor schon ein Knaller. Weil ich erinnere mich da spontan dran, als wir geheiratet haben, hatten wir eine Standesbeamtin und die hat sich halt vorher, also wirklich einfach gar nicht mit uns beschäftigt. Und dann saß ich so da und dachte mir so, ich bin jetzt total gespannt, was die jetzt sagen wird, weil ich meine, die kennt uns wirklich überhaupt nicht.
Ja.
Also man muss dazu sagen, das war bei der Verpartnerung, nicht bei der tatsächlichen Hochzeit, die wir dann ja auch noch gemacht haben. Die bei der Hochzeit, die hat sich super mit uns beschäftigt und hat wirklich ganz tolle Worte gefunden. Aber die erste war echt so ein bisschen, dass ich mir dachte, na, jetzt bin ich mal gespannt, was da kommt. Und dann sitzen wir da. Und dann fängt die wirklich an und sagt, so, aber bevor wir jetzt loslegen, möchte ich noch ein paar persönliche Worte an sie richten. Und ich dachte mir so, nein,
und
jetzt,
Hilfe.
Aber, jetzt möchte ich es aber hören, weil du weißt original nichts von uns. Aber naja, ich glaube, die haben dann auch so ihr Standardrepertoire, das sie dann abspielen. Und das hat sie auch sehr nett gemacht und es war alles ganz schön. Man kann es den Leuten auch nicht verübeln. Aber ich finde, so ein extra Effort, wie dieser Mann dann geleistet hat, das finde ich schon Hut ab.
Wahnsinn, ne? Ja, fand ich auch eine wirklich gute Geschichte. Du bist dran, Markus.
Ja, sehr gerne. Ich habe noch was aus Berlin. Wir schauen ja gerne in die Hauptstadt. Mhm. Und da gibt's, finde ich, eine tolle Idee, weil es ist ja so, es geht ja jetzt mittlerweile wieder ein bisschen los mit dem kulturellen Leben. Und auch in Berlin natürlich. Es ist aber auch so, dass sehr viele Künstler und Theater darunter natürlich sehr gelitten haben und das nicht so gut überstanden haben. Und da hatte die BVG, also die, wie heißt das, Berliner Verkehrsgesellschaft wahrscheinlich, also die im Endeffekt U-Bahnen und Straßenbahnen und Busse und alles in Berlin, hatten eine tolle Idee. Und zwar haben sie das Kulturticket eingeführt. Das gibt's jetzt immer noch bis zum 18. Juli. Da ist es so, man kauft einfach ein Ticket für die Straßenbahn oder für die U-Bahn oder was auch immer und kann sich dann entscheiden, ob man noch einen Euro mehr zahlt. Und dieser Euro, den man dann mehr zahlt, geht einfach an Berliner Kulturschaffende. Finde ich total super. Die haben auch ein tolles YouTube-Video dazu gemacht. Das werde ich mal in die Shownotes reinpacken. Das kann man sich sehr gut anschauen. Die BVG selber rechnet da mit einem sechsstelligen Betrag. Der wird dann eben verteilt an Künstler, an Theater, an Kulturschaffende, die es gerade dringend brauchen können. Und das Gute ist, also man muss noch nicht mal mit der BVG fahren. Also wenn jetzt irgendwie Berliner überzeugte Autofahrer da sind, nicht schlimm. Ihr könnt trotzdem einfach zu einem Automaten von der BVG gehen und da gibt's das Kulturticket und dann könnt ihr auch dort einfach einen Euro spenden, wenn ihr das mögt. Und das geht dann direkt an die Kulturschaffenden. Super. Das finde ich eine ganz tolle Idee.
Ich finde das deshalb auch so großartig, weil wir alle profitieren ja gerade von wirklich vielen Lockerungen und dass man erlebt, wir können jetzt das und jenes schon. Man hat auch das Gefühl, der ein oder andere Künstler postet das ja auch, wir treten da schon wieder auf und haben da. Man darf aber nicht vergessen, dass ganz viele Läden monatelang geschlossen waren, echt totale finanzielle Nöte haben, viele Künstler auch in finanziellen Nöten sind und dass auch ganz vieles eben noch gar nicht stattfinden kann. Wir hatten ja jetzt erst wieder die Night of Light, wo man mit Rotlicht, die ganzen Kulturhäuser angestrahlt hatte, um nochmal auf die Situation aufmerksam zu machen. Und umso wichtiger ist, also ich glaube, das kann einem nämlich schnell passieren. Einem selbst ist es jetzt schon wieder, ach, ich darf wieder das und ich mache das und ist alles gar nicht mehr so schlimm jetzt. Und da muss man schon noch alle mitnehmen in der Gesellschaft. Und die Kultur hat, ich finde, Kultur und Kinder haben sowieso mit am meisten gelitten in dieser ganzen Corona-Zeit. Ja. Und da muss man wirklich immer wieder gucken, dass man sie mitnimmt und dass man sagt, hey, wir haben euch auf dem Schirm und wir wissen auch, das ist jetzt nicht, okay, jetzt machen wir wieder auf, alle haben wieder Spaß und alles ist gegessen. Also finde ich eine ganz schöne Geste und toll und hoffentlich machen viele mit.
Du sagst auch genau den richtigen Punkt. Es ist eben nicht so, dass jetzt wieder alles auf ist und dann läuft einfach der Hase wieder. Zum Beispiel bei mir ums Eck macht jetzt oder hat jetzt schon das Ateliertheater wieder aufgemacht. Da gibt's neue Besitzer und die wollten eigentlich wirklich kurz vor der Pandemie, glaube ich, wollten die anfangen und das hat natürlich alles nicht geklappt. Und jetzt tatsächlich haben sie aufgemacht. Ich glaube, in den normalen Saal dürfen 80 Leute, wenn ich mich nicht täusche. Jetzt dürfen sie aber nur 40 reinlassen. Ja. So. Da kann man sich natürlich ausrechnen, dass sich das für niemanden rentiert. Die machen es trotzdem, weil sie natürlich einfach Kulturbetrieb wieder ankurbeln wollen. Ja. Und ich finde das ganz, ganz großartig. Und ich werde jetzt auch tatsächlich demnächst dort auftreten, weil ich einfach finde, es ist wichtig, da wieder Leben reinzubringen. Aber es bleibt dabei, ganz viele Theater, ganz viele Kulturschaffende brauchen gerade einfach noch Unterstützung. Da fand ich das eine tolle Idee. Ich habe es übrigens direkt per Twitter an die Kölner KVB weitergeleitet. die haben mir auch geantwortet. Die haben mir auch geantwortet, sie sind aber wohl nicht zuständig. Zuständig ist der VRS. Das ist der Verkehrsverbund Rhein-Sieg. Ich habe keine Ahnung. Ja, genau. Ja, die sind zuständig. Angeblich haben sie es weitergeleitet. Ich warte mal noch ein bisschen. Und
die haben bestimmt auch einen eigenen Twitter-Account. Da sollten wir vielleicht nochmal nachlegen.
Nein. Haben sie leider nicht.
Die haben noch so einen Briefkasten. Nicht. Egal. Verstehe.
Ich horche nochmal nach. Du hast bestimmt auch noch was Gutes.
Ja, ich habe was völlig Banales, aber manchmal sind es auch die kleinen banalen Alltagsdinge, die einem irgendwie doch gute Laune machen. Und gleich die Frage an dich, was machst du, wenn du Schluck auf hast?
Wenn ich Schluck auf habe, passiert mir zum Glück nicht so oft, aber wenn, dann halte ich die Luft ein bisschen an.
Also du machst den Klassiker Luft anhalten?
Ja. Ich bin mir bis heute nicht sicher, ob das funktioniert. Wahrscheinlich nicht. Du wirst mich gleich auslachen, nehme ich an. Du lachst schon so gehässig.
Ich lache deshalb, weil ich bin einfach nur, manchmal stößt man ja über eine Nachricht darauf, dass es längst eine Lösung für ein Problem gibt und man wendet es nicht an, weil man es einfach nicht wusste, weil einem irgendwann mal jemand gesagt hat, lutsch ein Stück Zucker, das war dann auch irgendwann mal out, stell dich auf den Kopf, werd erschreckt. ich versuche immer, die Luft anzuhalten und dabei zu schlucken. Das klappt auch ganz gut.
Mhm, ja.
Aber was bei mir auch das Blöde ist, wenn ich einmal am Tag einen Schluck auf hatte, der kommt im Regelfall dreimal wieder an dem Tag. Und das nervt irgendwann dermaßen. Ich finde das dann auch so anstrengend irgendwann. So, und dann kam also jetzt eine Meldung über eine Erfindung, die an etwas anknüpft, was ich bisher noch gar nicht kannte. Lange Rede, kurzer Sinn. Mir war nämlich zum Beispiel neu, dass man einfach, wenn man Schluck auf hat, aus einem Strohhalm trinken sollte und sich dann die Ohren zuhalten soll.
Natürlich.
So,
und dann noch Lambada tanzen. Nein.
Ehrlich gesagt soll das super toll funktionieren, aber ich hatte gar keine Ahnung davon, dass das so ist. Und jetzt, drauf gekommen bin ich überhaupt, weil ein Forschungsteam von der University of Texas einen Plastikstrohhalm entwickelt hat, der ein Ventil am Boden hat. Und dann musst du dir, wenn du daraus trinkst, nicht mehr die Ohren zuhalten, sondern wenn du also so einen Schluck auf hast, dann werden durch dieses Ventil musst du eben anders daran saugen. Dadurch werden andere Nerven beansprucht, die eigentlich dein Zwerchfell, dem Zwerchfell sagen, du hast jetzt einen Schluck auf. Die müssen sich aber dann alle auf diesen Strohhalm konzentrieren und ziehen dann eben nicht mehr dieses Zwerchfell zusammen. Und dieser Strohhalm sorgt also dafür, zack, es ist ohne Ohren zu halten möglich, einfach ist der Schluckauf wieder weg.
So. Ja, aber jetzt musst du ja jetzt immer diesen Schluckauf-Strohhalm dabei haben.
So, pass auf, genau. Es gibt nämlich die Auflösung dazu. Es ist nicht nur ein Forschungsprojekt, sondern eben auch gleich daran gebunden, dass dieser Strohhalm für $14 zu kaufen ist.
Oh, okay.
Jetzt hat aber ein ganz kostengünstiger Strohhalm. Und ein unbeteiligter Wissenschaftler hat aber jetzt einer Zeitung gesagt, das Geld kann man sich komplett sparen. Also die Methode mit Strohhalm und Ohren zu halten funktioniert genauso gut. Also ob ich jetzt nun komisch an einem Strohhalm nuckel und mir die Ohren zuhalte oder ohne Ohren zu halten, es ist ja selten schön. Aber grundsätzlich habe ich bei dieser ganzen Forschung erfahren, Strohhalm lutschen, Ohren zu halten, Schluck auf weg. Und das funktioniert in 9 von 10 Fällen. Und das fand ich super. Ein sehr überzeugendes Ergebnis.
Jetzt muss ich mal kurz nachhaken. Muss man beim Strohhalm trinken, die Ohren zu halten oder erst trinken, dann Ohren zu halten?
Nee. Ich glaube, du musst wirklich daran saugen und dir dann die Ohren zuhalten.
Ist es egal? Ist es egal, was für eine Flüssigkeit man da, weil es macht ja einen Unterschied, ob du jetzt ein Mangolassi da durchziehst oder ein Glas Mineralwasser. Es ist ja unterschiedlicher Saugwiderstand.
Du kannst da auch einen Cocktail rausschlürfen, glaube ich. Das ist völlig in Ordnung.
Dann hat man immer noch Schluck auf, aber es ist einem egal.
Aber es ist einfach cooler, genau.
Ich muss das sofort meinem Mann erzählen, weil mein Mann kriegt immer Schluck auf bei scharfem Essen. Er liebt scharfes Essen. Es ist wirklich so goldig, weil er liebt zum Beispiel so diesen Papayasalat, grüne Papayasalat, den es beim Asiaten gibt. So. Und der ist aber, toll. Je nachdem, wo du ihn, er ist unfassbar scharf. So.
Ja.
Und dann sitzt er mir immer gegenüber, strahlt übers ganze Gesicht, weil er sich so freut, dass er mal wieder einen Papayasalat essen darf. Ihm läuft die Soße von der Stirn, weil er schwitzt, weil alles brennt und dann kriegt er auch noch Schluck auf. Aber er strahlt wie ein Kind, er freut sich einfach.
Der Mangolassi eine super Idee, wenn er da wirklich ganz viel investieren muss in den Strohhalm, Arbeit in den Strohhalm, dabei die Ohren zu halten. Es werden Menschen dich fragen, warum du mit dem Mann überhaupt noch zusammen bist, wenn er so etwas in einem Restaurant macht. Aber egal, es wird ihm besser gehen.
Ich werde das ausprobieren, auf jeden Fall. Ich stell ihm ja mal einen Strohhalm hin und sage, mal gucken, ob das hilft.
Ach, sehr schön. Falls ihr dann noch einen Daumen frei habt, an der Stelle vielleicht schon mal eingefügt, wenn ihr euch nicht permanent die Ohren zuhaltet, ihr könnt, wenn ihr unseren Podcast hört, auch gerne überall genug Sternchen, Daumen hoch hinterlassen. Wir sind bei Apple, bei Spotify, bei Podigy. Schreibt da gerne auch einen Kommentar bei Erzähl mir was Gutes dazu. Wir freuen uns. Also, aber nur, wenn ihr noch einen Daumen frei habt, wenn der nicht gerade im Ohr steckt.
Absolut. Ich habe auch noch eine Geschichte. Ja, ich habe noch eine Geschichte. Und zwar, ich finde, wir hatten schon viel zu lange keine Geschichte mehr von lustigen Tieren. Also die Meisen mal davon abgesehen.
Das ist richtig, von betreuungswürdigen Tieren.
Was hatten wir denn hier? Das Faultier Jan hatten wir doch und die Fledermaus Stettler. Und heute kommt jemand Neues dazu, nämlich Audrey Hepburn.
Was ist es? Ein Vögelchen?
Ja, tatsächlich. Es ist ein Vögelchen natürlich. Es ist ein Kakadu. So, und jetzt einfach eine Geschichte, die mich so gerührt hat und die mir in den letzten Tagen extrem viel gute Laune beschert hat. Deswegen möchte ich das gerne an unsere Hörerinnen und Hörer weitergeben. Vielleicht habt ihr auch so einen Tag, wo ihr denkt, oh, jetzt brauche ich mal was Lustiges. Dann guckt euch bitte die Videos von Audrey Hepburn, dem Kakadu, an. Es ist nämlich folgende Geschichte. Dieser Kakadu gehörte einer alten Dame, die war 85 und ist dann leider gestorben. So. Und jetzt auftritt Christine Sitova und Misha Sitova aus Dallas in Texas. Die haben diesen Kakadu bei sich aufgenommen. Leider wurde der Kakadu depressiv, nachdem seine Besitzerin gestorben ist, und hat angefangen, sich alle Federn auszureißen. Es wirklich sieht ganz schlimm aus, wie ein gerupftes Huhn, ernsthaft, vorne an der Brust vor allem. Ja. Und die beiden haben sich natürlich Sorgen gemacht um den Kakadu und haben gedacht, wie können wir den ein bisschen aufmuntern irgendwie. Und dann haben sie Folgendes rausgefunden. Der Kakadu ist ein Rocker.
Nein.
Doch, der Kakadu.
Du meinst
Audrey
statt
Hepburn,
Headbanging?
Ja, liebt Rockmusik. Und die haben dann wirklich angefangen, diesem Kakadu Rockmusik vorzuspielen. Nicht nur Rockmusik, aber vor allem Rockmusik. Es ist aber auch Rap dabei. Sie haben auch zum Beispiel Macklemore, den ich ja sowieso sehr liebe, haben sie auch eingespielt. Und das Lustigste ist jetzt wirklich, jetzt steht dieser erwachsene Mann, Misha Sitova, vor diesem Kakadu, Audrey Hepburn, und die beiden headbangen zusammen, was das Zeug hält. Und es ist so unfassbar. Der Kakadu macht alles nach, was der Mann vormacht. Die tanzen wie die Bescheuerten, die drehen die Musik so richtig auf und tanzen sich einen Wolf. Und seitdem geht es dem Kakadu viel besser. Die Federn fangen an, wieder nachzuwachsen. Das ist kein Witz. Also er wird wahrscheinlich nie mehr alle Federn haben, aber es geht ihm viel besser und er ist einfach ein richtiger Moscher.
Du musst umtexten. Das heißt dann sich den Kakadu tanzen, ne? Das weißt du schon.
Ich werde auf jeden Fall, also man kann den beiden auf YouTube folgen, man kann ihnen auch auf Instagram folgen. Ich werde auf jeden Fall den Link dazu in die Shownotes reinpacken. Das müsst ihr bitte angucken. Ich habe so gelacht und ich hatte wirklich niedlich. Immer in den letzten Tagen, wenn ich mir dachte, scheiß Wetter, ich habe keinen Bock mehr auf Corona, ich möchte keinen Test machen. Blablabla. Dann habe ich ein Video von diesem Kakadu angeguckt und du kannst nicht anders, als dich kaputt zu lachen. Es ist so goldig. Super. Ich muss aber auch zugeben, ich bin ein großer Fan auch von dem Mann. Der ist wirklich, was der für eine Freude hat, mit diesem Kakadu abzurocken. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ich werde das in die Shownotes packen. Also falls ihr vielleicht auch mal ein Tier zu Hause habt, das so ein bisschen traurig guckt, legt einfach mal ein bisschen AC/DC auf und macht mal mit. Ich bin
und
gespannt,
guckt,
was
passiert.
Und bitte,
genau.
Bitte filmt es vor allem und schickt es uns. Da würden wir uns extrem freuen.
Es gibt ja so viele musikalische Tiere, ne? Also was man alles immer so sehen kann auf sämtlichen Kanälen, wo mit dem Kopf wippende Tiere am Start sind. Ich liebe das ja. Also da könnte ich mich ja auch nicht satt sehen. Aber den
behaupte
muss ich auch.
Benny findet, also mein Hund findet Musik auch ganz cool eigentlich. Also wenn ich zum Beispiel, wenn ich im Wohnmobil sitze und Ukulele spiele, dann kommt er daneben auf den Sitz gehüpft und legt sich daneben. So.
Na
und wenn ich Klavier spiele, kommt er. Oh, jetzt machen wir das
weil
nicht
zunichte.
Weil er dir
ein gutes jetzt. Gefühl geben will, weil er sagt, ist nicht so schlimm, Markus.
Entschuldigung, wofür hat man denn Tiere? Und wenn ich Klavier spiele, kommt er auch manchmal und stupst mich an. Da weiß ich aber nicht, ob er mir sagen will, hör bitte
hör auf.
Es ist ganz schrecklich. Kann natürlich auch sein.
Super.
Oh, so, aber wir haben ja unsere schöne kleine Tradition am Ende des Podcasts, dass wir noch unsere Lieblingsgeschichten der letzten Woche erzählen. Und Susan, ich bin schon gespannt, was du ausgegraben hast.
Ja, es gab gar nicht so viel auszugraben, sondern es ist einfach passiert und ich habe mich sehr für ihn gefreut, denn Sohnemännchen war endlich wieder beim Kindergeburtstag.
Oh.
Es war wieder möglich und es waren sogar zwei, also es waren zwei hintereinander, er hat sich das Hardcore-Programm, wie wenn wir jetzt gleich in zwei Clubs hintereinander gehen würden.
Gott, völlige also Überforderung.
Er hat, ja, ich weiß gar nicht, wie er das geschafft hat, er hat erst Beach-Soccer gespielt, natürlich ist ja im Moment alles draußen und ist danach noch Wasserski gefahren und es waren wirklich mehrere Kinder eingeladen, man konnte draußen sein, es gab die obligatorischen Pommes, diese komischen Tütchen hinten dran mit voller Süßigkeiten und wenn das Kind dann so völlig fertig im Verschmierten nach Hause kommt, was man früher eigentlich immer so, oh, und nur Süßigkeiten und Pommes gegessen. Und man dachte, ja, er hat nur Süßigkeiten und Pommes gegessen. Und er kommt glücklich nach Hause und hatte mal wieder einen Kindergeburtstag. Und selbst diese WhatsApp-Gruppen, wo man sich dann abspricht, wer mit wem wohin fährt und wer welches Geschenk beteiligt und was, das sind ja eigentlich unerträgliche Gruppen. Ich habe mit Freude hineingeschaut und dachte, Mensch, es geht mal wieder um einen Kindergeburtstag. Das ist ja toll. Ich bin gespannt, wie lange das anhält, aber ich habe mich sehr für ihn gefreut und das war so ein Highlight, so auch aus Mama-Sicht, dass man sieht, wie schön es ist, dass das jetzt gerade mal wieder möglich ist.
Meine wichtigste Frage, ich bin ja nicht so drin im Thema Kindergeburtstag, spielt man heutzutage noch Wurstschnappen? Das war ja bei uns das Highlight.
Ist Wurstschnappen sowas wie Schokolade schneiden?
Ja, auch das, wo man sich so einen Schal und so weiter anziehen muss, ne, und dann bis jemand anders eine 6 Würfel Schokolade essen darf. Nee, bei uns war Wurstschnappen, da wurden Würste.
Natürlich, du kommst aus Franken.
Natürlich. Da gab es auch Pressack-Schnappen, nein. Nee, da wurden Würste an so eine Schnur dran gehängt und dann standen die Kinder unten drunter und hatten die Hände hinterm Rücken und dann mussten sie so nach oben hüpfen und nur mit dem Mund die Wurst runter.
Ja, nein. Ein schönes Corona-Spiel auch.
Genau. Alle in dieselbe Wurst natürlich.
Genau, es gibt auch gerade nicht so viele Fressschalen, wo Kinder so möglichst gleichzeitig so, alle reinpacken, um sich die Süßigkeiten rauszunehmen. Ja, nein, man merkt schon, es ist schon noch das Bestreben, dass irgendwie alles draußen und mit möglichst Abstand und dass man die Kinder nicht in eine Maske zwingen muss. Also es soll schon wirklich so den Eindruck haben, also mein Sohn hat selbst nächste Woche Geburtstag und ich werde mit irgendwelchen Kühltaschen durch einen Kletterwald ziehen, weil natürlich nirgendwo erlaubt ist, in großen Gruppen zu sitzen und werde dann so wie im Zoo den Robben, werde ich den Kindern ab und zu was zu essen zuwerfen.
Ein Hering hinwerfen.
Ein Hering, damit wir durch diesen Kletterpark kommen. Aber es ist egal. Hauptsache, es wird am Ende schön und die Kinder haben Spaß. So wird es werden. So ist es. Du bist dran.
Meine Lieblingsgeschichte der Woche, ich stell's mal unter das Motto, das Internet ist noch nicht ganz verloren. Es gibt noch gute Dinge im Internet. Und wie gesagt, ich bin da manchmal ein bisschen kritisch, aber ich habe wieder gute Laune bekommen. Ich war nämlich letzte Woche als Laudator bei der Grimme Online Award Verleihung. Und da werden also Projekte im Internet, Homepages, TikTok-Kanäle, Podcasts und so weiter werden da ausgezeichnet. Und ich durfte auch zwei Laudatios halten da und das hat wirklich sehr großen Spaß gemacht. Und ich muss ehrlich sagen, was da für Projekte vorgestellt wurden, fand ich absolut faszinierend. Übrigens, gerade ich musste dran denken, als du von diesem Schulrektor gesprochen hast. Einer der Gewinner war nämlich der Herr Lengvenus aus Hamburg, der dort an einer Schule Direktor ist und der hat, als Corona kam, einfach eine Late Night gestartet für seine Schüler. Und,
den kenne ich.
Mega. Und die Kinder durften alle mitmachen und haben dann Sketche gespielt und haben die eingeschickt und so weiter. Und dann haben die physikalische Experimente gemacht. Das war ganz großartig. Dulzberg Late Night. Wer das noch nicht gesehen hat, guckt das mal im Internet.
Super.
Und mein Gewinner der Herzen, und er war auch doppelter Gewinner sogar bei diesem Online Award, war aber Niklas Kolorz, heißt der, glaube ich. Niklas Kolorz, ja, genau. Und der ist der erste TikToker, der ausgezeichnet wurde. TikTok ist ja eh auch, schwieriges Thema teilweise, was Datenschutz und solche Geschichten angeht. Und vor allem auch die Videos, die man da sieht, sind auch sehr oft sehr dulle, muss man leider sagen. Aber der macht das ganz anders. Und zwar erklärt der in kleinen Videos auf TikTok in einer Minute astronomische Phänomene. Also zum Beispiel stellt er so Fragen wie, was ist der Unterschied zwischen Asteroiden und Meteoriten? Was ist ein Pink Moon? Wie viel wiegt eigentlich die Erde? So, und das erklärt er in kleinen Videos in einer Minute. Er hat unfassbar viele Follower, eine riesige Community da aufgebaut. Die Leute sind begeistert. Ich habe auch mal reingeschaut und war hin und weg, weil das wirklich aufwendig produziert ist. Sehr lustig. Der Mann kann reden, unfassbar. Der weiß unfassbar viel. Und hat offensichtlich sehr großen Spaß an dem, was er da macht. Und ich dachte mir, siehste, man muss nur lang genug gucken. Es gibt überall die Perlen, die Perlen im Morast. Und also dieser Niklas Kolorz ist auf jeden Fall definitiv eine dieser Perlen. Das heißt, wenn ihr TikTok habt, guckt mal nach dem und guckt euch seine Videos an. Großartig. Absolut.
Ja, und das Gute ist bei so einer Preisverleihung, Grimme Online Award, dann hast du ja auch mal so eine Bestseller-Empfehlung. Dann kannst du ja einfach mal gucken, hey, ich guck mal im Netz, wer hat gewonnen, was hatten die für Projekte. Und dann kann man ja mal wirklich gezielt mal was Gutes im Netz ansteuern. Und das ist ja auch das Tolle an so einer Auszeichnung.
Kann ich nur empfehlen, weil es gibt ganz, ganz, ganz viel tolle Sachen und ganz viele Leute, die sich unfassbar viel Arbeit machen. Und da habt ihr jetzt eine kleine Hausaufgabe. Geht mal auf die Seite von Grimme Institut und guckt euch mal an, wer da gewonnen hat. Das ist wirklich, da hat man die Zeit auf jeden Fall besser verbracht als, keine Ahnung, bei Bild.de oder so.
So. Also ich muss ja sagen, das war eine sehr emotionale, aufrührende Folge.
Ist aber auch nicht schlecht, finde ich.
Nee, fand ich auch mal ganz schön. So, und ich hoffe natürlich, oder wir hoffen natürlich, für euch war das auch schön, so dass wir uns dann nächste Woche zu Folge 21 wiederhören.
Absolut. Und wenn es heute Abend mal dann doch vielleicht die Regenbogenfarben angehen, dann bitte, wenn es dann ein sehr lauter Schrei ertönt, das war dann ich. Macht euch keine Sorgen.
Ich bin schon ausgerüstet.
Wir hören uns in der nächsten Folge.
Bis dann.